Den Namen eBay kennt man vermutlich, aber vielen ist nicht ganz klar, dass eBay auch zu den größten Marktplätzen im deutschsprachigen Raum gehört. Heute spreche ich deshalb mit Isabel, die seit 7 Jahren bei eBay dabei ist, und wir beantworten die Fragen, für wen es Sinn macht, dort gelistet zu sein und wie der internationale Verkauf über die Plattform funktionieren kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts und kleiner Disclaimer vorab, wir markieren diese Folge als Dauerwerbesendung, nachdem eBay bereits in den letzten Folgen bei uns als Partner mitgelistet war. Es folgt eine Werbeeinschaltung. Du willst mit deinem Business mehr Reichweite, mehr Kunden und mehr Umsatz? Dann starte jetzt bei eBay, einer der größten Online-Marktplätze weltweit mit 134 Millionen Käuferinnen und Käufer. Mit dem eBay-Durchstarterprogramm geht dein Einstieg bei eBay schnell, unkompliziert und sogar kostenfrei. 3 Monate zahlst du weder Verkaufsprovision noch Einstellgebühren. Du startest ohne Risiko und bekommst zudem umfassende Unterstützung von eBay-Expertinnen und Experten. Dich erwarten Step-by-Step-Anleitungen, wie du deine ersten Produkte einstellst, bis hin zu Tipps rund um Kundenservice, Versand, Zahlungen und Co. Lege jetzt los und hol dir den Support, den du brauchst. Alle Infos findest du auf ebay.de/durchstarten. Werbung Ende. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Liskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute geht es um ein Thema, das wir schon öfters im Podcast thematisiert haben, das Thema Marktplätze. Und wir haben schon einmal mit dem Markus Miklatsch über das Thema Marktplätze allgemein gesprochen, in, ich glaube, Folge 25 circa. Heute geht es aber ganz konkret mit einem Marktplatzanbieter, noch konkreter mit einer Anbieterin. Wir haben nämlich heute die Isabel bei uns, die selbst von eBay ist, mittlerweile schon 7 Jahre mit dabei ist und bei so einem aktuell sehr stark wachsenden Marktplatz schon mehrere Jahre eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und bevor ich dich da jetzt noch groß pitch, liebe Isabel, würde ich sagen, ich spiele den Ball mal einfach zu dir und frage dich, wer bist du, was machst du und wie bist du zu eBay gekommen und vielleicht, warum bist du auch noch dort?
Ja, super. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Sehr, sehr cool, dass ich heute hier sein darf. Ein paar Sachen hast du ja gerade schon gesagt. Also ich bin mittlerweile schon seit 7 Jahren bei eBay und habe tatsächlich damals meine Karriere auch dort gestartet. Also ich war damals noch Praktikantin, als ich eigentlich noch im Studium gesteckt hatte und wollte eigentlich ursprünglich auch nur für ein Praktikum bei eBay bleiben. Jetzt 7 Jahre später bin ich immer noch da. Mir hat damals schon die Kultur und das Unternehmen an sich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, mittlerweile war ich auch schon in verschiedenen Teams und Verantwortlichkeiten tätig, war mal in globalen Teams. Im Kern habe ich aber immer was gemacht, was sich um die Verkaufserfahrung auf dem Marktplatz dreht. Und das mache ich auch heute noch. Wir nennen es immer so ein bisschen Seller Experience oder Go-to-Market Responsibility. Also alles, was so an Tools und Features irgendwie auf den deutschen Markt kommt, da bin ich meistens in irgendeiner Form kommunikativ mit involviert. Und ja, vielleicht noch als kleiner Fun-Fact, ich habe auch einen eigenen Podcast, beziehungsweise ich bin seit 4 Jahren auch Host des eBay-Podcasts. Alles top gerne wieder. Also wir haben auch einen, hört da gerne mal rein, ein bisschen Eigenwerbung hier direkt am Anfang.
Kann ich auch direkt weiterempfehlen, habe ich auch dieses Jahr im Zuge der K5, wo ich war, im Flieger retour gehört, wo mir deine Kollegin davon erzählt hat. Ist wirklich gut zu empfehlen. Dementsprechend findet ihr den Link dazu dann wahrscheinlich auch gleich in den Shownotes, falls ihr mal quer hören wollt, was so auf der anderen Seite des Meeres passiert. Deswegen ganz, ganz cool, mal in der anderen Rolle zu sitzen und selbst die interviewte Person zu sein, nehme ich aber schwer an.
Ja, absolut. Ich freue mich total.
Sehr gut. Na gut, dann starten wir mal voll rein. Ich würde mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute versprechen, dass wir einen kleinen Deep Dive in eBay reinmachen. Einfach, dass ihr so ein bisschen generalistisches Bild bekommt, weil viele von euch wahrscheinlich eBay vom Namen her kennen, vielleicht als Versteigerungsplattform oder ähnliches aus den Jahren zuvor und viele gar nicht das Thema Marktplatz als Marke oder als Händler vielleicht gar nicht am Schirm haben. Und das wollen wir heute ein bisschen auflösen und da ein bisschen eintauchen in die Welt, was macht eBay überhaupt für Händler relevant. Weil mein Kontext früher war, wenn ich ein Gameboy-Spiel verkaufen wollte oder kaufen wollte, habe ich es mir dort gekauft. Von wem war mir damals eigentlich ziemlich egal. Aber jetzt zurück zu der Frage zurückzukehren. Wenn ich jetzt selber Händler bin, was macht eBay so relevant am Markt aktuell?
Das ist eine sehr, sehr gute und sehr große Frage. Also erstmal vielleicht, um noch mal ein bisschen mit dem Klischee aufzuräumen, dass es bei uns nur alte Gameboy-Spiele gibt. Mittlerweile nicht mehr nur. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr breites Sortiment, auch ein sehr tiefes Sortiment. In Deutschland sind wir mittlerweile zum Beispiel auch Marktplatzführer im Bereich Autoteile. Also auch da total breit irgendwie aufgestellt. Luxury ist bei uns mittlerweile auch ein sehr großes Segment, was eben auch für gewerbliche Händlerinnen und Händler relevant ist. Wir haben vor kurzem eBay Live gelauncht, was so eine neue Verkaufsart ist, wie man quasi seine Sachen kaufen und verkaufen kann. Und natürlich sind wir auch ein internationaler Marktplatz und auch da sind einem eigentlich gefühlt keine Grenzen gesetzt. Also ich würde sagen, wir sind einfach sehr, sehr vielfältig und das ist wahrscheinlich auch so der USP für gewerbliche Händlerinnen und Händler und Marken. Also bei uns kann jeder seine Heimat finden, würde ich sagen. Also für uns ist für jeden was dabei und wir sehen uns auch als Partner des Handels. Also wir sind ein Marktplatz, der nicht selber verkauft, also eine reine E-Commerce-Plattform, die eben nicht mit den Teilnehmenden in irgendeiner Form in Konkurrenz steht. Also wir haben auch immer ein Eigeninteresse daran, dass alle, die bei uns verkaufen, auch damit erfolgreich sind.
Was auch ein großer Unterschied ist zu anderen Marktplatzanbietern, die auch selbst verkaufen, weil du gerade gesagt hast, die verkauft selber nicht. Ich glaube, genau. Es gibt viele Brands, die die Sorge oft haben, dass sie sagen, okay, wenn mein Produkt zu gut geht, dann interessiert es wahrscheinlich den Marktplatz auch irgendwann in, ja, wo kommt das Produkt her und kann man das vielleicht nicht unter der eigenen Marke selbst verkaufen. Wenn ich mich jetzt aber dafür entscheiden würde, ich denke an den 10-jährigen Thomas zurück und der jetzt erwachsen ist. Ich habe einen Haufen an Pokémon-Karten, die ich zum Beispiel verkaufen möchte, aber im unternehmerischen Sinne. Wie schaffe ich es, dass ich da sichtbar werde auf eurem Marktplatz? Also wie komme ich zu meinen ersten Umsätzen?
Das ist auch eine gute Frage, auch gerade weil du von den ersten Umsätzen sprichst. Und eigentlich waren da jetzt gerade so zwei Teile in deiner Frage. Einmal so, wie kann ich es schaffen zu starten? Und dann, wie schaffe ich es noch eben auch langfristig sichtbar zu werden mit meinen Angeboten? Vielleicht einmal auf den Startpunkt eingegangen. Wir haben ein Programm, das nennt sich Durchstarter. Also wenn du jetzt gerade als kleiner Thomas frisch auf dem Marktplatz deinen Account eröffnet hast, kannst du dich da bewerben. Und dann kriegst du von uns kostenlos 3 Monate verkaufsfreies Verkaufen angeboten und einen eBay-Ansprechpartner, also quasi deinen persönlichen Coach mit an die Hand gesetzt, der dir dann dabei hilft, den Account vernünftig aufzusetzen, deinen Shop vernünftig auszubauen und eben auch die ersten Angebote zu erstellen. Und bei den Angeboten, da ist auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal von eBay. Wir haben eben schon mal gesagt, jeder kann bei uns verkaufen. Das heißt auch, dass jeder ein eigenes Angebot erstellt. Also du hängst dich nicht an irgendein bestehendes Angebot dran, sondern hast die volle Flexibilität bei jedem Artikel, den du selber einstellst. Was aber auch heißt, dass du dich drum kümmern musst, dass der gut aussieht. Von Bildern bis Titel, vernünftige Artikelbeschreibungen, idealerweise mit einem Template. Und dann natürlich auch das Thema Retail Standards. Da wir eben auch nicht selber verkaufen und deine Artikel ja nicht für dich verkaufen, musst du dich auch darum kümmern, dass du gute Retail-Standards anbietest. Heißt, deine Artikel sollten schnell versendet werden und sie sollten natürlich auch kostenlos angeboten werden, wenn du es anbieten kannst, also der Versand. Genau, und wenn du so diese Standards einhältst, dann sollte das eigentlich mit der Sichtbarkeit direkt am Anfang auch klappen.
Gibt es noch Fälle, wo du sagst, dass nach 6 Monaten Leute gesagt haben, sie wollen diesen Test beenden sozusagen? Du hast jetzt gesagt, 6 Monate ist kostenlos. Schnupperphase würde ich es jetzt mehr oder weniger nennen. Das ist Durchstarterprogramm genannt. Gibt es dann aber auch Momente, wo ihr draufkommt, das zahlt sich für die Person einfach wirklich gar nicht aus, der Markt ist nicht da?
Es sind nur 3 Monate. Falls ich 6 Monate gerade gesagt habe, nochmal große Korrektur. Also 3 Monate keine Verkaufsprovision. Nee, eigentlich, also ich wüsste keine Story, wo dann jemand gesagt hat, boah, nee, das geht gar nicht als Marktplatz für mich. Klar gibt es immer mal wieder Fälle, dass ein Marktplatz, das generell im Multi-Channel-Portfolio mal ein bisschen runtergeschraubt wird. Aber dass man gesagt hat, nach der Zeit will ich es gar nicht mehr, hätte ich jetzt zumindest nicht mitbekommen. Aber klar gibt es da an irgendeiner Stelle wahrscheinlich immer mal wieder eine Depriorisierung. Genau, wir haben aber tatsächlich eher von dem Fall oft gehört, dass Leute gesagt haben, also das mit der Verkaufsprovision ist nett, aber das mit dem Ansprechpartner war so hilfreich in der Zeit. Mhm. Wie können wir sicherstellen, dass wir auch danach noch jemanden an unserer Seite haben? Und deswegen haben wir das sogenannte Pro-Trader-Programm nochmal ins Leben gerufen, was sich so an diejenigen, genau, das richtet sich so an diejenigen, die eben nach der Testphase eher sagen, ich will noch mehr davon, die es aber auch geschafft haben, entsprechend zu skalieren. Also wenn man sein Business schon ein bisschen skaliert hat und dann nochmal quasi auf die nächste Stufe will, dann kann man sich für das Pro-Trader-Programm bewerben. Und das ist auch kostenlos, ist aber quasi, also in der Zeit zahlt man noch die Gebühren.
Okay. Gebühren, seid ihr da recht transparent? Also in was für einer Range bewegt sich das beim Verkauf auf eBay?
Wir sind da sehr transparent, aber vielleicht packen wir in die Shownotes nochmal unsere Gebührenseite. Da will ich jetzt ungern irgendeine pauschale Antwort geben, okay, weil es sich wirklich in jeder Kategorie sehr doll unterscheiden kann, je nachdem, was man verkauft. Was natürlich auch Sinn macht, wenn ich eine Waschmaschine gegenüber einer 2-Euro-Sammelkarte oder sowas lege. Genau, aber vielleicht packen wir das nochmal in die Shownotes und dann kann man sich das nochmal anschauen. Generell haben wir die Verkaufsprovision, die anfällt, und eine Einstellgebühr. Und je nachdem, wenn man international verkauft, kann auch eine internationale Gebühr dazukommen. Wir haben aber auch ein Shop-Subscription-Model, wo ich zwischen Basis- bis Platin-Shop mir was auswählen kann. Und je nach Shop sind dann quasi auch kostenlos eine bestimmte Anzahl an Angeboten mit inkludiert.
Okay, sehr cool. Perfekt. Du hast jetzt international gesagt. Ich kannte eBay nur mehr oder weniger im deutschsprachigen Raum. Wie funktioniert international Handel mit eBay? Also wie startet man da rein oder was bietet ihr da für Wege an, dass man, ich sage jetzt mal, in Spanien seine Pokémon-Karten ebenfalls verkauft?
Ja, ich finde es übrigens sehr gut, dass Pokémon-Karten unser Beispielobjekt der heutigen Folge sind.
Kennt ihr den Post?
Ja, also wir sind ja ein amerikanischer Marktplatz. Übrigens dieses Jahr feiern wir das 30-Jährige. Und wir haben eigentlich Internationalisierung zu einem gewissen Grad als Teil unserer DNA. Heißt, du kannst von jedem Marktplatz aus eigentlich global Käuferinnen und Käufer erreichen. Da haben wir mittlerweile 134 Millionen, die aktiv bei uns einkaufen, global gesehen. Und du hast gerade nach dem Start gefragt, wenn ich jetzt schon zum Beispiel auf eBay Deutschland aktiv bin und dort meine Angebote eingestellt habe, kann ich in meinen Versandeinstellungen auswählen, welche Länder ich noch verkaufen möchte. Also wenn ich sage, die Pokémon-Karte, die soll auch nach Frankreich gehen oder Italien, kann ich das als Versandoption erstmal nur hinzufügen. Und dann erscheint auf ebay.fr meine Pokémon-Karte mit einem von uns übersetzten Titel, aber mit einer noch nicht übersetzten Artikelbeschreibung. Das heißt, eBay übernimmt da schon mal quasi den ersten Schritt, dass die Suchergebnisseite einheitlich auf Französisch dann ist in dem Fall. Aber die Artikelbeschreibung, die fassen wir in dem Fall nicht an. Und wir passen den Preis auch nicht an. Das heißt, ja gut, bei Frankreich haben wir jetzt nur den Euro, aber sollte es nach UK gehen, da würden wir die Umrechnung dann nicht vornehmen. Wenn du aber sagst, dass dir das quasi nicht reicht, dass du sagst, okay, nach Frankreich, da habe ich auch irgendwie einen größeren Aufwand, da muss ich nochmal mehr Regularien beachten oder was auch immer. Ich möchte da eigentlich einen anderen Preis angeben in meinem französischen Angebot. Dann kannst du auch direkt auf eBay Frankreich gehen und dort nochmal deine Pokémon-Karte neu einstellen. Und da kannst du dann auch deine Artikelbeschreibung komplett nochmal auf Französisch zum Beispiel listen. Und hast dann so ein vollständig lokalisiertes Angebot auf eBay Frankreich. Mhm. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber erfahrungsgemäß in der Suche doch ein bisschen erfolgreicher, einfach weil es vollständig lokalisiert ist. Und genau, für diejenigen, die sagen, boah, ich habe eigentlich schon Versand hinzugefügt, gibt es da nicht eine Möglichkeit, das einfach irgendwie zu, ja, auch aktiv dann einzustellen. Da haben wir ein Tool, das nennt sich eBay Mac. Und da kann ich dann alle Artikel sehen, bei denen ich dann internationalen Versand angegeben habe. Und das Tool übernimmt dann die Übersetzung und das aktive Einstellen auf den einzelnen Marktplätzen.
Okay, ich wollte gerade sagen, das klingt für mich sehr viel nach manueller Arbeit, aber das ist dann mehr oder weniger die schnellere Lösung.
Genau, das ist die schnellere Lösung. Wir wissen auch, dass die meisten unserer gewerblichen Händlerinnen und Händler auch mit einem Drittanbieter arbeiten. Mhm. Und darüber lässt sich das in der Regel auch noch ein bisschen effizienter steuern.
Du hast jetzt aber auch das Wort Fulfillment. Jetzt aus dem logistischen Sinne zu betrachten, ist es prinzipiell egal, ob der Händler selber verschickt, einen Third-Part-Logistiker nimmt oder bietet sie da selber auch noch was an? Oder ist es prinzipiell komplett egal, von wo das Paket dann kommt?
Also für uns als Marktplatz ist es egal, welche Versandlösung der Händler oder die Händlerin für sich wählt. Wir bieten auch ein paar Lösungen an. Wir haben ein eigenes eBay-Fulfillment-Programm. Wir bieten Packlink an. Und du kannst auch, wenn du über eBay verkaufst, über uns quasi Versandlabel direkt kaufen. Also du kannst alles bei uns in der Plattform quasi abwickeln, wenn du das möchtest. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wenn du jetzt unsere Label benutzt, dann rankst du besser oder sowas. Also da entscheidet bei uns am Ende eher der Service, den du anbietest und dass der Kunde am Ende happy ist und nicht, welchen Versanddienstleister du dann am Ende des Tages dafür benötigst.
Mhm. Wie sind so deine Erfahrungswerte, wenn wir jetzt von Österreich aus schauen? Ich bin der Thomas mit den Pokémon-Karten mehr oder weniger. Was für Märkte peilt man da meistens als Erster an? Sind es so die naheliegenden oder gibt es da so ein paar Hidden Champions, wo sich österreichische Händler immer gut tun?
Ja, wir haben uns das letztens tatsächlich mal angeschaut, eher die Marktplätze, wo wir sehen, dass Käuferinnen und Käufer viel nach Artikeln nachfragen, aber noch nicht so viel angeboten wird in den verschiedenen Kategorien. Und da war Italien für mich überraschenderweise sehr, sehr weit oben, weil ich auch eher davon ausgegangen bin, gerade so Deutschland, Österreich, dass da irgendwie so der meiste Export stattfindet, weil es eben so naheliegend ist. Aber Italien, Frankreich waren da für mich überraschenderweise sehr weit oben.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Wie weit geht die Internationalisierung? Also geht das europaweit? Ich meine, ich glaube, Unternehmen ist jetzt amerikanisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also gibt es Ländergrenzen oder macht sie, sag ich jetzt mal, alle 100, 200 Länder?
Genau, du kannst in 190 Länder tatsächlich mit uns verkaufen. Wir haben aber nur in Anführungsstrichen in 21 Ländern eine eBay-Seite. Oder vielleicht sind es auch 22, da will ich gerade nicht lügen. Genau, das heißt, wenn du aktiv einstellen möchtest, wie zum Beispiel auf ebay.fr für eBay Frankreich, ebay.com für USA und so weiter, dann kannst du das in 21 Ländern tun. Und das geht natürlich auch über Europa hinaus, also auch in Kanada, Australien, USA, habe ich gerade schon gesagt, gibt es eigene eBay-Seiten. Und in die anderen Länder, also zum Beispiel die Türkei, die nutzt eBay auch über ebay.com. Also wir nennen es so das Global Buying Hub. Wenn du dahin schickst, dann musst du nur quasi ebay.com ansteuern und die anderen und die Käuferinnen und Käufer können dann darüber dein Inventar finden.
Mhm. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Steuerberater-Folge im Podcast, der hat immer gesagt, bevor du zum Internationalisieren anfängst, sprichst mit deinem Steuerberater, dann internationalisierst du erst. Deswegen muss ich dich das fragen, wie schaut es dann aus mit Thema, also besonders bei Drittländern und dergleichen, Zoll, Steuer, Retoure, Versandkosten. Beispiel, ich schicke in die Türkei Pokémon-Karte wird retourniert. Wie läuft das dort zolltechnisch, steuertechnisch, retourentechnisch? Habt ihr da irgendwie eine Lösung oder ist dann der Händler auf seine Rahmenbedingungen beschränkt?
Da muss ich leider sagen, ist der Händler auf seine Rahmenbedingungen beschränkt. Also dadurch, dass wir nur der reine Marktplatz sind, können wir natürlich auch an den Zöllen und Umsatzsteueranforderungen und so weiter nicht so viel ändern. Aber ich gebe der Dame in deinem Podcast recht, also auf jeden Fall vorher einmal mit dem Steuerberater sprechen, bevor man ein neues Land ansteuert und am besten auch mit dem Rechtsberater, weil es kann sein, dass auch wenn man gerade in Deutschland, Österreich schon super compliant unterwegs ist, dass es in einem anderen Land vielleicht doch nochmal hier und da eine Regulare gibt, die man nicht auf dem Schirm hat. Gerade irgendwie bei Sachen wie Elektro oder Dinge, die viel verpackt sind und so weiter. Genau. Aber zu deiner Zollfrage. Also klar muss man sich um die Zölle Gedanken machen. Wenn man gerade mit dem Gedanken spielt, überhaupt mit dem internationalen Handel anzufangen, würden wir aber immer empfehlen, erstmal innerhalb Europas anzufangen. Weil da stellt sich die Frage erstmal noch nicht und sich dann Stück für Stück weiter vortasten quasi.
Welche Länder würdest du dann konkret nehmen? Also ich habe das jetzt gesagt, Italien wäre jetzt aufgelegt, allein aufgrund eurer internen Analyse würde ich es jetzt mal nennen. Also ja. Jetzt sage ich, ich möchte losstarten. Ist es so aufgelegt, dass ich da jetzt Italien mitnehme? Oder mache ich das mit einem, du hast es jetzt mehr oder weniger wie ein Coach gesagt, dass ich mit dem spreche, so hey, ich habe jetzt Pokémon-Karten, PlayStation-Spiele etc. Welchen Markt würdest du mir empfehlen oder treffe ich da selber die Entscheidung?
Also du triffst selber die Entscheidung. Die Entscheidung wird immer bei dir liegen. Wir haben so eine Exportmatrix mal entwickelt, die, wo ich gerade von gesprochen habe. Vielleicht können wir die auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da habe ich gerade nicht für jede Kategorie, jede Länderempfehlung im Kopf. Aber grob gesagt kann man schon sagen, dass so Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, aber auch die UK zum Beispiel sich super eignen für den Start. Oder einfach sehr weit oben ranken unter den beliebten Exportländern. Ich glaube, so kann man es gut formulieren.
Was ist sonst noch abseits von den, ich sage jetzt mal, Ländern, die man so ausspucken kann, sozusagen, so ein paar Tipps für Händler? Wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt schon Jahresende angekommen, wenn man jetzt sagt, okay, 2026 wird jetzt das Jahr für mich, wo ich endlich mal mich auch ins internationale Gewässer traue. Was würdest du den Leuten mitgeben? Was sind so die most important things, die ich am Zettel haben sollte?
Ja, also erfahrungsgemäß, die Händlerinnen und Händler kennen ihr Inventar ja meistens am besten. Also auch wenn sie von uns einen Coach mit an die Hand gesetzt bekommen, sie selbst sind ja meistens die Experten für ihr eigenes Inventar. Daher sind unsere Empfehlungen ja meistens eher so ein bisschen generalistischer. Was gut funktioniert, meistens ist, dass man erstmal mit dieser passiven Variante startet. Also, dass man erstmal die Versandoption in verschiedene Länder, die man vorher mit dem Steuerberater besprochen hat, einmal angibt und dann schaut, wo eine Nachfrage überhaupt da ist und sich dann für die aktive Variante entscheidet. Also, dass ich erstmal quasi die einfache Variante nutze und dann dediziert auf den Markt eingehe. Das funktioniert meistens als Tipp ganz gut. Und ansonsten, was ich auch immer empfehlen würde, ist einfach mal die Produkte in dem anderen Land sich anzuschauen. Also zum Beispiel auf eBay Italien zu gehen und da mal nach den Produkten zu suchen und sich da anzuschauen, wie sieht da die Nachfrage überhaupt aus. Und ich glaube vielleicht noch so als, auch wenn man das so oft sagt, vielleicht als letzten Tipp, hab da nicht so eine Angst vor. Also ja, es gibt viele Regularien, es gibt Steuern, um die man sich kümmern muss. Zoll ist definitiv ein Thema. Aber die meisten haben das ja schon in dem eigenen Land in irgendeiner Form gecrackt. Und ich bin mir sehr sicher, wenn man das einmal durchgespielt hat, schafft man es auch, das einmal für die Internationalisierung durchzuspielen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann sollten einem da eigentlich auch, ich will nicht sagen, alle Türen offen stehen, aber zumindest viele Türen offen stehen.
Vielleicht provokante Frage, aber was ist, wenn ich nicht internationalisiere? Was sind die Konsequenzen? Also ich glaube, ich kenne leider oder weiß nicht, ich kenne nicht alle Gedankengänge, aber wenn ein Händler sagt, nein, ich bleibe jetzt komplett lokal, was entgeht der Person, wenn ich jetzt international nicht durchschalte. Wie du gerade gesagt hast, es kann ja sein, dass eigentlich jetzt zum Beispiel Italien eine totale Marktlücke für dein Produktsortiment hat. Sie wissen es aber nur noch nicht. Was sind da so deine Argumente dafür, dass man sich pro Internationalisierung einsetzen könnte?
Auf jeden Fall Risikostreuung. Also was einem entgeht, ist wirklich, dass ich ja mein Risiko verringern kann. Und ich glaube, die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die Welt gefühlt immer instabiler wird. Und das kann eben auch aufs eigene Land zutreffen oder auch, wenn man sich nur für ein Land in irgendeiner Form entscheidet. Wir sagen seit Jahren, stellt euch auch nicht nur auf einem Marktplatz auf, sondern geht da in die Breite und geht wirklich Multichannel, weil es einfach zu riskant ist, immer nur auf ein Pferd zu setzen. Und das Gleiche würde ich auch eben mit der Länderauswahl argumentieren. Also es ist einfach eine Risikostreuung, wenn ihr mehrere Länder bespielt. Wenn ein Land wegbricht, habt ihr immer noch viele andere, auf die ihr dann setzen könnt.
Das ist ähnlich wie bei einem Investmentportfolio, wo vielleicht auch viele streuen würden, jetzt beispielsweise anstatt auf eine Aktie zu setzen.
Ist keine, auch ein gutes Beispiel.
Ja. Keine Empfehlung zur finanziellen Beratung oder ähnliches. Kleiner Disclaimer an dem Rande. Aber das ist, ich glaube, da kommt ja so dieses Risikostreuungsthema her und finde ich super, dass du das sagst, auch ziemlich straight to the point, da ist ein Risiko zu streuen. Ich denke jetzt an Österreich. Ich weiß nicht, wie oft man in den Zeitungen gelesen hat, wie schlecht es nicht der Wirtschaft geht. Und entweder man jammert da jetzt einfach mit oder man sucht sich eben die entsprechend richtigen Ansätze, da jetzt seine Umsatzquellen ein bisschen mehr zu verteilen, weil vielleicht geht dafür eine andere Umsatzquelle, UK, Italien, whatever, total in die Höhe und kann auch dieses Loch ein bisschen abfangen. Aber ich glaube, viele haben da die Angst, und du hast da vorhin, glaube ich, auch das mit dem Übersetzungstool genannt, wie kann ich eine Pokémon-Karte in Frankreich richtig verkaufen, wenn ich nicht verstehe, was da steht. Ich glaube, da braucht es dann irgendwann leider auch, oder Gott sei Dank auch Tools, die das bisschen übersetzen können, weil sonst steht da irgendein Humbug, den keiner versteht. Ähnlich, wenn ein französischer Anbieter jetzt zu uns was verkaufen möchte und das wird dann so halb deutsch übersetzt, wird, glaube ich, auch bei mir so ein bisschen die Vertrauensglocke klingeln oder die Alarmglocke klingeln, dass da vielleicht irgendwas dubios ausschaut. Ich glaube, da werden uns in Zukunft auch so Tools extrem noch helfen, was ich mit deiner Sicht da noch ergänzen werde.
Ja, also das Tolle ist ja, dass gerade in Zeiten von AIs auch die Tools einfach immer smarter werden und ich ja super einfache Mittel habe, auch das bereits Übersetzte nochmal gegenzuprüfen. Das war ja irgendwie vor 3-4 Jahren gefühlt auch noch undenkbar oder komplizierter, aufwendiger. Und ja, also was wir sehen, ist, dass eigentlich alles immer einfacher wird und immer schneller. Zumindest was so diesen Listing-Prozess angeht. Aber natürlich habe ich dann auch noch Offline-Prozesse, um die ich mich kümmern muss. Du hast eben Versand angesprochen. Es wird wahrscheinlich einfach immer Dinge geben, die ich nicht von einem Tool ablösen kann. Ja. Die Entscheidung zum Beispiel, die muss auch am Ende des Tages immer ich treffen. Aber gerade wenn es um so Dinge geht wie Steuern verstehen, Zölle verstehen und so weiter, da haben wir mittlerweile einfach super viel Wissen, was wir jederzeit aufgreifen können mit Hilfe von AI. Und ich glaube, die größte Hürde ist oft, dass man sich einfach nicht die Zeit am Anfang nimmt, um das einmal für sich durchzugehen.
Mhm. Abschließend noch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Bedenken, die Leute geäußert haben, bei Marktplätzen aktiv zu werden oder jetzt ganz konkret bei euch aktiv zu werden, wo ihr gesagt habt, ist vielleicht gar nicht der Rede wert oder sollte man vielleicht entsprechend drüber reden, die wir jetzt noch vergessen hätten. Ich hoffe, wir haben schon einiges abgedeckt in der Hinsicht.
Meinst du jetzt generell auf Marktplätzen oder jetzt in der Internationalisierung auf Marktplätzen?
Boah, gute Frage, gute Gegenfrage. Muss ich sagen, gehen wir mal auf Ersteres, also generell bei Marktplätzen vielleicht mal, um damit zu beginnen.
Ja, also was wir oft hören, ist dann eher so die Frage, soll ich in meinen eigenen Webshop investieren oder auf den Marktplatz gehen? Und da ist einfach oft die Frage, weil auf einem Marktplatz muss ich ja Gebühren bezahlen. Ich bin ein bisschen eingeschränkter, was meine Sichtbarkeit angeht und natürlich stehe ich auch mit anderen in Konkurrenz. Und es sind auf jeden Fall valide Bedenken. Auf der anderen Seite bieten wir natürlich auch super viele Käuferinnen und Käufer, die einfach schon da sind, um die ich mich nicht mehr kümmern muss. Und wir bringen natürlich auch einfach eine gewisse, auch mediale Reichweite mit, die ich mit dem eigenen Webshop in der Form ja erstmal aufbauen müsste. Also das sind, wenn, so Bedenken, von denen wir mal was mitbekommen.
Voll, ich habe auch so vor Jahren, habe ich viel in dem Szenario gedacht, entweder Onlineshop oder Marktplatz. Also sehr Silo gedacht, weil beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, das ist zuerst mit der Risikostreuung, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Viele haben halt immer die Angst des Vergleichs. Ich meine, toxisch im privaten Umfeld, aber im geschäftlichen Umfeld ist es eine Necessarität in Wirklichkeit, dass man da ja auch ein bisschen einen Vergleich hat und das kurbelt ja auch irgendwo den Markt an. Und da sich gerne auch zu messen ein bisschen mit anderen oder vergleichen zu können, kann auch das eigene Geschäft ankurbeln, auch so ein bisschen den Anspruch an das eigene Produktportfolio. Und wenn man überzeugt ist von dem, was man verkauft, wird das nicht so schwer sein, dass auch zuerst KI-Tools und dergleichen sagt, wenn man dann irgendwann mal am Schlauch steht sozusagen und nicht mehr die größte Idee hat, wie man jetzt vielleicht produktdetailtechnisch oder produktbeschreibungstechnisch noch was feintunen könnte, gibt es ja mittlerweile auch schon extrem viele Ansätze, wo man andocken könnte, um dann noch ein bisschen extra Senf draufzulegen.
Ja, gut. Absolut.
Isabel, mega coole Insights und ich glaube schon ein richtig guter Deep Dive in ist für üblich gehört zu unserem Podcast-Format. Darf ich dir jetzt auch noch ein paar persönliche Fragen stellen? Ich finde das Podcast-Format immer ein bisschen intimer und wenn man jetzt schon 30 Minuten die Person im Ohr hört, will man auch hören, was gibt es so neben einem beruflichen Leben in der Kopf der Person so zu tun. Und ich habe dir da schon im Vorhinein ein paar Gedanken geschickt, die du dir machen konntest. Und wir haben jetzt ganz oft vom 10-jährigen Thomas gesprochen. Jetzt würde ich gerne von der 15-jährigen Isabel reden. Wenn du dich jetzt zurückversetzt in dein damaliges Ich, was hättest du dir damals gerne mitgegeben? Außer eBay war gut, war eine gute Entscheidung.
Ja, es ist eine gute Frage. Ich musste sehr schmunzeln, als ich die im Vorfeld bekommen habe. Ich glaube, ich würde meinem 15-Jährigen ich zwei Sachen mitgeben. Zum einen, es ist nicht so schlimm, wie du gerade denkst. Und zum anderen, auch vertraue ein bisschen mehr auf dich selbst. Jetzt rückblickend, eigentlich viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich gar nicht bereut. Auch wenn ich da vielleicht im Vorfeld immer ein bisschen skeptisch war, Dinge vielleicht zu oft überdacht habe. Genau. Und ich glaube, dass es ist nicht so schlimm wie du selbst. Ich glaube, wir hatten alle mal eine Jugend und sind da mal sehr verkopft durch gewisse Situationen gegangen. Und ja, ich glaube, das würde ich meinem jüngeren Ich nochmal mitgeben, dass es doch eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man gerade denkt.
Viel schöner kann man eine letzte Folge im Dezember 2025, glaube ich, nicht beenden. Liebe Isabel, vielen lieben Dank für die mega coolen Insights zum Marktplatz. Ich glaube, wir haben auch ein paar Dinge jetzt für die Shownotes, wo die Leute sich auch nun mal expliziter informieren können, wenn sie jetzt da losstarten wollen oder sich einfach nur informieren wollen. Sehr, sehr gute Quellen aufgebaut. Vielleicht abschließende Frage, was ich jetzt denke, die Isabel ist cool und den Podcast höre ich jetzt schon. Wie komme ich mit dir im persönlichen Kontakt, wenn ich sage, ich möchte da gerne an dem Gespräch anknüpfen? Bist du LinkedIn aktiv oder ähnliches? Wie komme ich mit dir in Kontakt?
Ja, ich bin auf LinkedIn. Isabel Butterwegge, also mein Klarname einfach. Genau, und wenn irgendwer noch eine Frage zu dem eBay-Business hat, da kann ich wahrscheinlich im Einzelfall nicht weiterhelfen, aber da könnt ihr euch sehr gerne an händler@ebay.de wenden, Händler mit AE geschrieben. Genau, vielleicht packen wir das auch nochmal in die Shownotes und da sitzen dann die Account-Experten hinter.
Perfekt. In diesem Sinne, liebe Isabel, danke, dass du dabei warst. Abschließendes Statement von dir, wenn du noch eines loswerden möchtest.
Ich glaube eigentlich kein abschließendes Statement. Ich glaube, wir haben alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich hoffe, dass wir bald noch mehr Händlerinnen und Händler in der Expansion sehen.
Perfekt. In diesem Sinne, alles Liebe und bye-bye. Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Und wenn dir die Folge gefallen hat, gerne wieder teilen, abonnieren und kommentieren, dass dieser Podcast noch mehr Personen erreicht, die am Onlinehandel interessiert sind. In diesem Sinne war das die wunderbare Weihnachtsfolge. Deswegen schöne Weihnachtstage, guten Rutsch und bis ins neue Jahr. Alles Liebe und bye bye.